Also, ich freue mich, dass ich heute Morgen mal hier sein darf. Leider sehe ich euch jetzt nicht so direkt, aber ich weiß, dass ihr zu Hause sitzt und zuseht. Und ich freue mich, dass das auf die Weise trotzdem möglich ist, dass wir ja, verbunden sind über online. Das ist eigentlich super. Ich habe heute Morgen mal was mitgebracht. Und zwar so eine Schatzkiste. Vielleicht denkt jemand jetzt, ah, ich weiß schon, was kommt, es wird der Schatz im Acker sein. Aber da muss ich leider enttäuschen, es geht um was anderes. Und zwar bin ich vor längerer Zeit mal auf die Goldsucher in Amerika gestoßen. Es gab ja im 19. Jahrhundert, gab es ja so ein regelrechtes Goldfieber in Europa. Da sind Hunderte und Tausende sind ja nach Amerika gereist, über den Ozean geschippert und haben dann irgendwo in Kalifornien oder in Kanada sich niedergelassen, mit dem Ziel, das große Glück zu finden, Gold zu finden. Und dann haben sie dort geschürft oder haben sich an einem Fluss niedergelassen und haben dann Gold gewaschen und gesiebt. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass das große Glück irgendwie ausgeblieben ist. Dass also solche Gold-Nuggets, wie ich einen hier mitgebracht habe, natürlich kein echter, dass die so nicht auf dem Weg liegen. Und die Größe gibt es schon mal gar nicht. Sondern wenn, das sind ja immer kleine Goldkörnchen gewesen, die sie gefunden haben. Entweder beim Schürfen oder beim Waschen und Sieben. Und manche haben ein bisschen mehr Glück gehabt, haben vielleicht tatsächlich so eine Kiste mit der Zeit gefüllt. Und andere haben weniger Glück gehabt. Die meisten haben eher Pech gehabt, haben gemerkt, ja, der große Erfolg bleibt aus und sind dann enttäuscht wieder zurückgereist, haben sich vielleicht einen anderen Job gesucht. Bei denen ist nur die Kiste hier leer geblieben. Aber, warum ich das erzähle, diese Goldsuche, dieses Goldschürfen, das Goldwaschen, die Leute haben gemerkt, es ist eine mühsame Angelegenheit. Und man muss dranbleiben. Man muss was investieren. Und warum ich das sage, ist, dass unsere Bibel, die wir haben, ich habe hier auch eine, dass dort auch so Goldkörner verborgen liegen. Goldkörner, die man aber suchen muss, die man suchen darf. Und es ist gut, da drinnen zu schürfen und zu sieben, um einzelne Goldkörnchen zu finden. Und das Interessante ist, auch wenn ich bekannte Texte lese oder bekannte Verse, dass ich doch jedes Mal wieder neu was entdecken kann, wieder so ein Körnchen entdecke und merke, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das fasziniert mich. Ich habe was Neues gefunden. Aber ich muss da auch ein bisschen Zeit investieren. Ich muss da dranbleiben. Und dazu möchte ich euch ermutigen heute Morgen. Wir haben ja jetzt gerade eine spezielle Zeit. Ja, manche von uns haben jetzt einfach mehr Zeit als sonst. Ich weiß, es haben andere auch mehr Stress als sonst. Aber es gibt natürlich einige, die haben jetzt mehr Freiraum, mehr Zeit. Und ich möchte euch ermutigen, doch jetzt diese Zeit zu nutzen und den Freiraum, um vielleicht hin und wieder mal etwas häufiger in die Bibel reinzusehen. Genau das zu machen, sich auf die Goldsuche zu machen. Kleine Goldkörner zu finden in den Texten, die uns vielleicht sogar schon sehr bekannt vorkommen. Und das möchte ich also auch jetzt, heute Morgen machen. Ich habe uns einen Text mitgebracht, ein Gleichnis. Es ist wohl das bekannteste Gleichnis, was überhaupt in der Bibel steht, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und vielleicht denkst du jetzt, ach ja, das kenne ich ja. Und ich habe auch schon manche Predigten dazu gehört. Ich wünsche dir, dafür habe ich auch gebetet, dass gerade heute Morgen wir was Neues entdecken. In Goldkörnchen finden vielleicht auch mehrere. Was wir mitnehmen können in die nächste Zeit, in die Karwoche, in die Osterzeit und was wir, ja, was vielleicht Gott gebraucht, um in unserem Leben was zu verändern oder uns zu ermutigen, das wünsche ich mir für heute Morgen. Und ich lese uns mal ein paar Verse aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn vor. Oder man könnte auch sagen, von den zwei verlorenen Söhnen. Da sagt Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie auf. In Klammern, nach jüdischem Erbrecht hat der Jüngere ein Drittel des ganzen Erbbesitzes bekommen, der Ältere zwei Drittel. Also er kriegt den kleineren Teil des Erbes. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fremdes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verprasst hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen der Bürger jedes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, aber niemand gab sie. Und da ging er in sich und sprach: Wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das mal so weiter. Nun muss ich noch zur Vorgeschichte von diesem Gleichnis ein paar Sätze sagen. Es war so, die Pharisäer und die Sadduzäer, also so die Frommen, die Theologen, die haben Anstoß daran genommen, dass Jesus sich mit verrufenen Leuten abgegeben hat. Die haben nämlich gesagt, dieser nimmt die Sünder an und ist da noch mit ihm. Das haben sie nicht verstanden. Weil die Sünder waren ja unrein und sie, die Frommen, die waren rein und da musste eine große Distanz da sein. Und bei den Sündern, die sie meinen, da hat es sich um Leute gehandelt, wie Prostituierte oder wie Zöllner oder wie Gerber, die sich bewusst dafür entschieden haben, mit, ja man kann sagen, mit Sünde ihr Geld zu verdienen. Das waren also nicht Leute, denen ist mal irgendwas rausgerutscht oder die haben mal irgendwas Falsches gemacht, das ist so aus Versehen passiert, sondern das waren Leute, die wussten ganz genau, das, was ich tue, meine Arbeit, mein Job, das ist Sünde. Aber sie haben sich bewusst dafür entschieden, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und genau diese Leute meinen die Pharisäer. Und Jesus gibt sich aber genau mit diesen Leuten ab. Und um genau diesen frommen Theologen und dem Volk, was sonst noch zugehört hat, zu erklären, warum er das macht, deswegen erzählt Jesus genau dieses Gleichnis. Und jetzt tauchen wir ein bisschen ein in dieses Gleichnis und sehen uns zunächst mal den Sohn an. Dieser Sohn, der ist nämlich genauso wie diese Prostituierten, wie die Zöllner, wie die Gerber. Übrigens Gerber, das waren die Leute, die ja mit toten Tieren zu tun hatten. Und tote Tiere, das ja genau, mit Tod durfte man nichts zu tun haben. Deshalb waren die auch ausgestoßen. Dieser Sohn ist genau wie diese drei Berufsgruppen. Er entscheidet sich bewusst gegen seinen Vater. Nach jüdischem Erbrecht ist es nämlich so, dass erst am Ende, kurz vorm Tod des Familienoberhauptes, wird das Erbe verteilt. Und der Sohn sagt zu Lebzeiten zu seinem Vater: Komm, gib mir das Erbe, meinen Anteil. Und damit sagt er, Vater, du bist für mich gestorben. Vater, es wird Zeit, dass du abtrittst. Das sagt er damit. Und das, wenn man sich das überlegt, das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist, er tritt seinen Vater mit Füßen. Nun packt er so die Kohle ein, macht sich auf und reist ins Ausland. Und das ist das Nächste. Ins Ausland war jetzt nicht einfach, mal eine andere Kultur kennenzulernen, sondern er wendet sich bewusst von der Religion, in der er aufgewachsen ist, also vom jüdischen Glauben, wendet er sich ab zu einer fremden Religion. Er kehrt eigentlich, wenn man es genau nimmt, Gott, seinem Gott, den Rücken. Und das auch ganz bewusst. Und läuft vor ihm davon. Also nicht nur vom Vater, sondern auch von Gott. Und das Dritte ist, er verprasst diesen Teil an Familienbesitz, den er hatte. Zum Glück war es ja nur ein Drittel. Aber immerhin. Und dieses Verbraten ist nicht einfach Geldverschwendung gewesen, sondern er hat damit überhaupt Schande auf die ganze Familie gebracht. Weil die Leute, die das mitbekommen haben, was er so für einen Lebensstil geführt hat, da stellen sich natürlich so Fragen wie, was ist mit diesem Jungen los? Wo kommt er her? Aus welcher Familie? Was hat er eigentlich für eine Erziehung gehabt? Was ist da schiefgelaufen? Damals war also so das Familienzusammengehörigkeitsgefühl und die Ehre der Familie noch wesentlich höher als bei uns hier. Im Orient finden wir das heute auch noch so. Und er hat eigentlich mit diesem ganzen Lebenswandel, hat er auch die ganze Familie mit Füßen getrieben. Das ist der Sohn gewesen. Drei Sachen, die hier in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte auftauchen, wo man sagen muss, das ist ja echt krass, was dieser Junge macht. Und das Interessante ist, der Vater lässt sich das gefallen. Er übt keinen Druck aus. Der hätte auch Leute hinterher schicken können, hätte sie zurückholen können, nur allein um die Familienehre zu bewahren. Macht er nicht, sondern der Vater lässt dem Jungen den Freiraum. Der lässt ihn machen. Irgendwann landet ja dieser Sohn bei den Schweinen und dort kehrt er um. Manchmal ist es ja so, man muss erst unten aufschlagen, um zum Nachdenken zu kommen. Kann ich nicht das ganze Gleichnis so erklären. Mir geht es eher um den Anfang. Das ist jetzt so mal das Verhalten vom Sohn und dann kommt der Vater. Und das ist jetzt das Interessante auf der anderen Seite, wie der Vater sich verhält. Für die Familie im ganzen Haus ist völlig klar, dieser Sohn, der hat uns den Rücken gekehrt, der hat verschiedene Dinge gemacht, die einfach so abgrundtief schlecht sind, der ist vor allem auch religiös für uns gestorben. Der gehört nicht mehr zu uns. Auch das finden wir im Islam heute noch, dass wenn jemand dem Islam den Rücken kehrt, also seiner Religion, und Christ wird, dann ist er für die Familie gestorben. Und jemand tot ist, darf nicht in der Familie sein, der beschmutzt einfach die Familie, deshalb muss der raus. Deswegen haben Menschen, die im Orient zum Glauben kommen, es manchmal schwer in der Familie zu bleiben oder überhaupt müssen um ihr Leben fürchten. Das finden wir auch in diesem Gleichnis. Das wäre jetzt auch jüdisches Denken, der Sohn ist für sie gestorben. Und er hat sich nicht nur gegen die Familie, sondern auch gegen den Vater als Oberhaupt so massiv gewendet, dass es nun das Normalste wäre, dass er ausgestoßen würde. Aber der Vater handelt anders. Der Vater hat nie seinen Sohn als tot angesehen, sondern er hat auf ihn gewartet. Er hat immer zu jeder Zeit eine Chance gesehen und damit gerechnet, dass vielleicht sein Sohn zurückkommen könnte. Wenn eine Person wirklich kommt, dann tut der Vater ja ein paar Dinge, die mindestens genauso erstaunlich sind. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber wer es gleich nicht kennt, weiß ja, was da beschrieben wird. Der Vater begegnet dem Sohn, wie er daherläuft, und er gibt ihm einen Kuss als erstes. Das ist das Zeichen dafür, dass er ihn als gleich, auf gleicher Ebene ansieht. Er verhindert, dass der Sohn vor ihm auf die Füße fällt, er hält ihn gleich auf derselben Ebene und ja, erkennt ihn als Sohn an. Dann bekommt der Sohn das beste Gewand, das Ehrenkleid. Und das ist so ähnlich, als wenn jemand einen Orden verliehen bekommt. Muss man sich jetzt überlegen, der Sohn, er hat sich so gegen den Vater gewendet, kommt zurück und der Vater hängt ihn einen Orden um. So. Und dann wird das Mastvieh geschlachtet, das ist also eigentlich dieselbe Ehre. Das Tier, das wird Jahre, Monate gemästet für einen ganz besonderen Moment. Und dann ist der Moment da, der Sohn bekommt das zu Ehren geschlachtet. Dieser Junge bekommt einen Siegelring an die Hand, das heißt, er bekommt die Familienrechte wieder zuerkannt. Er wird gleich ebenbürtig mit allen anderen Familienmitgliedern aufgenommen. Und er kriegt Schuhe an die Füße, Sandalen, dass er eben nicht wie die Knechte oder die Sklaven umherlaufen muss, sondern Schuhe war auch so das Zeichen für einen freien Mann. Er ist wieder vollwertig als Sohn anerkannt. Was für eine Distanz steht zwischen dem Sohn und dem Vater? Was für eine Kluft? Und Jesus macht eine Sache ganz besonders deutlich, nämlich so, wie der Vater ist, so ganz anders, als man es erwarten würde, so ist Gott. So barmherzig. Wenn er einen Menschen annimmt, dann der einsieht, dass er falsch gelebt hat, dann überspringt Gott ja, den Graben, diese Distanz. Und wenn er noch so breit ist und er nimmt den Menschen an, nimmt ihn wieder heim zu sich in seine Nähe. Und das ist Barmherzigkeit. Genau das hätte niemand verdient, sondern berechtigt wäre Strafe oder Konsequenz. Jeder Mensch entfernt sich vom Vater. Und jeder Mensch hätte eigentlich verdient, die Konsequenz dafür zu tragen. Aber Gott handelt bewusst anders. Und das kann er deswegen, weil sein Sohn, der Sohn Gottes, dafür bestraft hat oder bestraft worden ist. Und nächsten Freitag, am Karfreitag, da werden wir uns dessen ja wieder neu bewusst, was da eigentlich am Kreuz passiert ist. Wir haben es hier hinter uns. Dort am Kreuz, da bekommt der Mensch alle Wertschätzung und Ehre und Würde zurück, die er verloren hat. Und alle Ehre, die Gott für ein Kind Gottes bereithält, bekommt jemand da zurück. Meine Kinder, wenn die sich verletzt haben, am Finger vielleicht oder am Fuß, dann ist es manchmal ganz tragisch, obwohl es aus meiner Sicht jetzt nicht so tragisch ist. Und dann ist eine Sache, die in besonderer Weise hilft, nämlich ein Pflaster zu holen und dann ein Pflaster drum zu wickeln. Und dann ist das Pflaster wirken Wunder. Also im Nu ist das wieder gut. Ich habe mein Pflaster hier mitgebracht. Bei Gott ist es auch so ähnlich, wenn jemand sich von Gott entfernt, Sünde oder Distanz von Gott bewirken Wunden, bewirken Narben im Herzen. Und wenn jemand zu Gott kommt, dann macht Gott genau das, was ich manchmal mit meinen Kindern mache, dann klebt Gott sozusagen ein Pflaster auf die Wunden. So, aufs Herz vielleicht. Machen wir noch einen Kopf. Wenn ich zu Gott komme und ehrlich eingestehe, dass ich weggelaufen bin, dass ich Fehler gemacht habe, dann kümmert sich Gott um mein Herz. Dann verbindet er die Wunde. Im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5 heißt es, er rettet uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns den Heiligen Geist und ein neues Leben. Das ist Barmherzigkeit. Ich habe noch zwei Gedanken dazu. Das eine ist eine Frage. Und ich frage mal so ganz persönlich, lebst du aus der Barmherzigkeit Gottes heraus, aus dieser Barmherzigkeit? Hast du diese Barmherzigkeit so erlebt? Und spüren andere auch, dass du aus dieser Barmherzigkeit heraus lebst? Spüren das andere? In deiner Familie? Jetzt gerade in unserer Zeit sind wir in unserer Familie ja zum Teil ein bisschen herausgefordert, da gut miteinander auszukommen. Und gerade da zeigt sich Barmherzigkeit. Spürt es die anderen, dass du barmherzig bist? Oder in deinem Arbeitsumfeld, falls du noch arbeiten gehst, merken es deine Kollegen, dass du barmherzig bist mit ihnen, mit anderen Menschen? Oder vielleicht auch in deiner Gemeinde. Ihr habt ja die Vision miteinander, füreinander so. Dort steckt ja auch dieser Gedanke der Barmherzigkeit stark drin. Lebst du Barmherzigkeit in deiner Gemeinde? Merken das andere auch? Es gibt ja 100 Dinge, über die man sich aufregen könnte bei anderen. Und da ist ja niemand perfekt, das ist ja gar keine Frage, sondern die Frage ist, lebst du aus der Barmherzigkeit Gottes heraus und gehst barmherzig mit deinen, ich sag mal, Brüdern und Schwestern in deiner Gemeinde um? Es hat mal jemand gesagt, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand so gut können wie wir. Andere sind auch barmherzig, das ist gar keine Frage. Aber leben wir aus der Barmherzigkeit Gottes heraus oder aus der Barmherzigkeit, die wir von Gott erfahren haben, und geben wir sie weiter? Und ich habe noch einen zweiten Gedanken, nämlich, vielleicht spürst du so einen Graben zwischen dir und Gott. Du bist vielleicht schon lange Christ. Du fühlst dich vielleicht auch nicht so weit weg, so wie Prostituierten und Zöllner und so, ist gar keine Frage. Aber irgendwie hast du den Eindruck, da zwischen mir und Gott, da ist irgendwie eine Distanz, da ist irgendwas dazwischen. Vielleicht hast du eher ein Problem mit dem Internet oder vielleicht mit Eigenschaften, die dir irgendwie Mühe machen oder mit sonst irgendwas, vielleicht irgendeine konkrete Schuld, wo du merkst, ja, das irgendwie trennt mich das. Und da möchte ich dir heute Morgen das neu zusprechen, sollst du neu wissen, Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich. Und er wartet auf dich, dich mit seiner Barmherzigkeit zu beschenken. Den Graben da zu überbrücken, das Trennende beiseite zu schaffen, was auch immer das ist. Er, der Vater, erwartet darauf, dass du kommst und sagst, Vater, ich habe gesündigt. Schaff das Trennende beiseite. Und wenn ich das so ehrlich vor ihm bekenne, dann nimmt er es weg. Und er verbindet dein Herz. Er heilt die Wunden. Er macht die Narben wieder gut, die da sind. Gott möchte, dass du deine Barmherzigkeit erlebst. Und deswegen darfst du kommen, so wie der Sohn. Ich möchte gerne am Schluss noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Barmherzigkeit. Ich möchte neu drüber staunen, wie barmherzig du mit uns Menschen bist. So ganz anders, so viel größer, als wir es erwarten, als wir es als Menschen tun würden. Und du hast alle Möglichkeiten, diesen Graben zwischen uns und dir zu überbrücken. Wenn da Dinge da sind, die uns von dir trennen, ich bitte dich, dass du es wegnimmst. Und ich danke dir, dass dein Sohn genau dafür am Kreuz hing, um diese Distanz zu überbrücken. Dieses Kreuz genau diesen Graben überspannt. Danke dafür. Wir wollen neu darüber staunen, wollen neu dankbar dafür sein. Und ich bitte dich auch dafür, dass wir deine Barmherzigkeit auch leben. Dass wir aus deiner Barmherzigkeit herausleben und dass das andere Mitmenschen um uns herum merken, spüren. Mach uns barmherzig. Mach unsere Gemeinden zu einem Ort der Barmherzigkeit. Ich bitte dich, beschenke du uns da. Amen.